Solo in Place, der Podcast, in dem die Menschen ins Licht gestellt werden, die normalerweise im Schatten stehen, weil sie andere ins Rampenlicht stellen. Ich bin Claudio Malaguti und selbst jemand, der normalerweise an Tonpulten steht. Also immer Tech Talk, aber nicht immer über 19 Zoll, sondern auch über die menschlichsten Dinge, die wahrscheinlich die meisten nachvollziehen können. Die Faszination für den Job, die Technik und die Musik, aber auch den Druck, den Schweiß und die Skills, die damit verbunden sind. Dabei stolpern wir natürlich fast unfreiwillig über Geschichten, die uns das Tourleben vor die Füße geworfen hat. In erster Linie geht es aber um meinen Gast. Sein Werdegang, was er heutzutage so macht, seine Learnings und Sichtweisen und was er unterwegs so erlebt hat.
Ich ging jahrelang um Musik machen, um Beats machen, um abmischen, um aufnehmen. Und wir waren Beta-Tester. Wir haben dann quasi rausgefunden, hey, das funktioniert jetzt nicht, wenn... Alles Druck? Ja, klar. Es war Freude, aber auch Druck. Ich sehe mich da als ausführende Hand, als Bindeglied zwischen Kunst und Technik. 50, 60, 70 Polizisten, Sondereinsatzkommando, Backstage gestürmt.
Wenn wir ehrlich, die Show war der erste vernünftige Durchlauf, weil wir halt...
Die jetzt alle irgendwie in zweiter, dritter Reihe stehen müssen, nur weil der Headliner sein Pult voll ist. Das ist so Ami-mäßig, halt.
Also herzlich willkommen, Mu.
Hi.
Schön, dich hier zu haben.
Schön, hier zu sein.
Wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Wien zu Hause. Ich habe gerade Ruhe nach dem Sommer. Es ist jetzt gerade ein bisschen ruhiger geworden, so kurz vor einer nächsten Tour, aber jetzt gerade im Moment Ruhe, ja.
Also Solo in Place goes international. Also schön, dass du da bist. Bin auch schon echt gespannt, noch mehr von dir zu erfahren. Aber kommen wir erstmal zu deiner Vorstellung. Solo in Place in der heutigen Folge ist Benjamin Zangerl, den meisten allerdings besser bekannt als Mu. Ich weiß leider noch nicht allzu viel über seinen Werdegang, aber das, was ich weiß, ist folgendes. Mu wuchs in Tirol auf, dann verschlug es ihn nach Wien, um dort die SAE zu besuchen. Währenddessen war er als DJ unterwegs und wurde Teil des Dust Down Sun Rec Kollektivs. Er ging seine ersten Schritte im Studio und tauchte dann auf einmal als FOH-Operator von Raf Camora auf der Bildfläche auf. Schon bald folgten Arena-Touren mit Palm aus Plastik, Bowser und seit 2023 auch mit Crow. Ich bin sicher, dieses Intro hat klaffende Löcher. Also noch einmal herzlich willkommen, Mu. Aber wie bist du denn eigentlich wirklich zum Sound bzw. ans Live-Pult gekommen? Und was ist das Dust Down Sun Rec Kollektiv?
Hallo, erstmal nochmal. Wie bin ich zum Sound gekommen? Über Auflegen. Generell immer eine Affinität zur Musik gehabt und wenig Ambition, wirklich ein Instrument zu lernen. Dann kam Auflegen und darüber in die Technik und über das DJ-Pult zum Mischpult rübergeschwungen.
Hast du dann als DJ für Live-Acts aufgelegt oder quasi im Club Musik als DJ aufgelegt für Partys?
Beides. Es gab so ein, zwei Projekte als Freunde, also mit Freunden, so kleine Bands. Und dabei gab es immer das Element DJing. Es waren immer Rap-Gruppen, immer Hip-Hop-Bands, mal klassisch und mal mit Live-Bands. Und was aber immer blieb, war das Element DJing. Genau.
Aber grundsätzlich ist erstmal richtig, dass du aus Tirol kommst.
Bin in Tirol aufgewachsen, genau. Habe meine ersten 18 Jahre, das muss ich kurz überlegen, fast 19 Jahre in Tirol verbracht, genau. Schule, Abitur, bei uns gibt's noch diesen Grundwehrdienst, also bei uns in Österreich gibt's Grundwehrdienst, den du aber wechseln kannst zu einem Zivildienst, das ich dann auch noch in Tirol, in Innsbruck damals absolviert hatte. Und danach bin ich sehr schnell nach Wien.
Bist du geflüchtet oder was hat dich nach Wien verschlagen?
Ja. Nein, ehrlich gesagt war es die Ausbildung. Ich wollte dann eben mehr in die Tontechnik gehen. Also genau, eine Ausbildung da machen. Und damals gab es eigentlich nur die SAE als Alternative oder eben keine Alternative zur SAE. Da war dann entweder München oder Wien. Da ich aber in Wien schon einige Bekannte und Freunde hatte und mir Wien auch sympathischer war als München und weiter weg von zu Hause, ist es dann Wien geworden, genau. Voll.
Da bist du ja bis jetzt quasi geblieben und ist jetzt dein Zuhause geworden eigentlich, ne? Die letzten, keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber...
Ich bin 39, das waren 90, ich glaube, mittlerweile werden es sogar 20 Jahre sein, ja? Mittlerweile bin ich wahrscheinlich 20 Jahre, also länger hier in Wien, als ich an dem Ort war, an dem ich aufgewachsen bin.
Also der Grund des Umzugs war dann die SAE im Prinzip, da hast du dann dein Diplom gemacht als Audio-Engineer oder dieser anderthalbjährige Kurs, den es damals gab, oder?
Ja, war es eineinhalb Jahre, war es zwei Jahre, ich weiß nicht mehr, ja, aber genau, diese Ausbildung habe ich gemacht. Da gab es ja noch die Möglichkeit, den Bachelor, glaube ich, zu machen, habe ich nicht mehr gemacht, so genau. Also bei mir war es so die Grundausbildung und damit war das für mich genug, also genau. Dann wollte ich auch nicht mehr theoretisch, sondern mehr praktisch arbeiten.
Ja, ja, ganz witzig. Das habe ich nämlich früher auch gemacht. Mhm. Anderthalb Jahre. Ich hatte ein bisschen Prüfungsangst und bin nicht zur Abschlussprüfung gegangen. Ich wollte das ein halbes Jahr später machen. Ich hatte da ziemlich viel Stress und so weiter. Aber dann hieß es, dann musst du jetzt noch ein halbes Jahr bezahlen.
Ja, krass.
Dann dachte ich, nee, Moment, ich will ja nur zu der Prüfung, die habe ich auch schon bezahlt und so, was soll denn das jetzt? Und hab's dann auch einfach nicht gemacht. Also ich habe da ja trotzdem auch natürlich was gelernt, weil vorher wusste ich jetzt zum Beispiel nicht so viel so über Tontechnik, nur das, was ich mir selber beigebracht habe und hatte ein paar Plastikmikros zu Hause und habe damit meine Band aufgenommen.
Finde ich ja spannend, also die SAE hat ja irgendwie einen nicht so guten Ruf, was auch berechtigt ist und wie dein Beispiel so zeigt, so, also man kann diese Schule machen, auch ohne Abschluss und Fuß fassen in der Industrie. Es gibt aber genauso viele Leute, die irgendwie in diese Schule gingen und jetzt gar nichts damit machen.
Ja.
Schon sehr, sehr privilegierte Schule. Also meine Erfahrung damit war, dass in der Klasse, in der ich war, waren halt viele sehr gut situierte Menschen, die halt irgendwie hobbymäßig in einer Band gespielt haben und dann hat Papa irgendwie die SAE bezahlt und dann macht man das halt mal und dann schaut man halt so, was draus wird, aber eigentlich weiß man dass man nichts damit anfangen will.
Oder auch so Hobbyproduzenten und DJs waren bei mir auch viele. und das waren meistens diejenigen, die auch gar nicht so viel Effort reingesteckt haben. Also ich finde, die SAE bietet schon irgendwie ganz gute Möglichkeiten. Aber es war auch damals schon abzusehen, es ist halt total wichtig, dass man sich selber irgendwie dahinter klemmt und nicht darauf vertraut, okay, wenn man jetzt hier ist, dann wird das schon von alleine was werden, auch wenn es das war, womit die SAE damals auch geworben hat, war dann der erste Satz, ja, glaubt man nicht, dass ihr hier, nur weil ihr hier an der Schule seid, direkt gemachte Leute seid.
Aber zahlt mal die Beiträge.
Genau, sobald du zahlst, sieht die Welt anders aus. Aber also mir persönlich hat die SAE total viel gebracht, weil vorher wusste ich halt kaum was und danach hatte ich halt schon so einen Grundstock irgendwie an vor allem theoretischem Wissen, aber auch irgendwie durch die Arbeitsplätze und Studios und so halt alles schon mal in der Hand gehabt. Mhm. So, und man konnte Fragen stellen, man konnte sich da viel mit den Dozenten und anderen Mitschülern oder Kommilitonen oder was auseinandersetzen oder Fragen stellen und quatschen. Das fand ich eigentlich ganz gut an der SAE. Deswegen würde ich sagen, mir hat sie schon was gebracht. Dir auch, oder?
Würde ich auch sagen. Also Basics. So, das ist halt, du lernst Basics von dieser Sprache dort. Und was du draus machst, liegt an dir selber. Wie intensiv du das dann betreibst, das liegt an dir selber. Du hast Möglichkeiten, du hast Infrastruktur, musst die halt nutzen.
So. Ja.
Was wieder ein sehr ehrlicher und sehr ehrlicher Zugang dazu ist, fand ich so. Also da trennt sich's dann von, okay, ich verbringe meine Zeit dort oder ich will was lernen dort.
Ja, und das ist ja auch so was Selbstgewähltes, ne? Die meisten Leute sind halt erwachsen und müssen eigentlich wissen, okay, das mache ich jetzt, weil ich Bock drauf habe. Ja. Auch gerade wenn es viel Geld kostet und man sich das vielleicht selber noch finanzieren muss oder so, dann hat das Ganze auch ein bisschen einen anderen Stellenwert. Also ich kenne aber auch viele Leute, die schlecht über die SAE reden und ich verstehe schon auch, wo das herkommt. Aber mir persönlich würde ich sagen, hat das schon irgendwie eine Menge gebracht. Bist du denn dann auch irgendwo im Studio untergekommen?
Nie so wirklich in einem bereits bestehenden Studio. Ich habe dann selber immer so Studioarbeit gemacht. Da gab es irgendwie, also na, man lernt es dann und will es dann auch anwenden. Zu Hause damals in der WG, in der ich gewohnt habe, in meinem WG-Zimmer, gab es ein kleines Studio. Da waren alle, wir waren zu dritt und da waren alle drei musikaffin, alle drei DJs. Einer davon ist mit mir auch auf die SAE gegangen. Und so war das dann ein Ort, an dem man das Gelernte ganz natürlich anwenden konnte, weil es nur darum ging. Es ging jahrelang um Musik machen, um Beats machen, um abmischen, um aufnehmen, genau. Und weil du es angesprochen hast, daraus ist auch irgendwie so ein bisschen das Downsun ist nicht daraus entstanden, aber dadurch ist die Nähe dazu gekommen. Es war dann eigentlich ein natürlicher Prozess, wo Freunde von uns oder ein Freund von uns dieses Label gegründet hat und da alle dann irgendwie mehr oder weniger mitgearbeitet haben, genau.
Da habt ihr dann eure eigene Musik dann released oder habt ihr da auch noch andere Künstler quasi mit unter Vertrag genommen oder sowas?
Beides, wo ich aber eigentlich gar nicht so wirklich mitgearbeitet habe. Für mich war immer, mein Fokus war immer auf Sound, auf Technik und so dieses Business dahinter und organisatorische hat mich weniger interessiert, da war ich weniger involviert. Genau. Aber es wurde dann ein Label und da wurde dann nicht nur eigene, sondern auch andere Musik released, wobei es schon immer ein freundschaftlicher Zugang war. Es musste immer eine persönliche Connection zu den Menschen da sein, um das dann auch zu releasen.
Und man muss es irgendwie geil finden und irgendwie Kumpels aus dem Umfeld, so im weitesten Sinne.
Genau, ich würde sogar sagen, dass es wichtiger war, Persönliches geil zu finden, als musikalisch geil zu finden.
Ja, ich verstehe. Ja. Ja, und dann bist du aber auch irgendwie ans Livepult gekommen, ne? Waren das dann auch irgendwie die ersten Auftritte quasi mit dem Kollektiv auch, oder?
Noch kurz auf der Bühne, aber dann sehr schnell runter von der Bühne und eher von der anderen Seite des XLR-Kabels gearbeitet. Zu viele DJs, dann bin ich nach hinten gewandert, genau.
Also sprich eigentlich so das, was du auch im Studio irgendwie dann auch schon viel gemacht hast, zwar irgendwie mit dem musikalischen Background auch irgendwie durch das selber Produzieren auf die andere Seite, um das dann vernünftig klingen zu lassen, auch live.
So, ne? Genau, das war eigentlich so, das war immer so der Gedanke dazu, ja.
Hast du so durch deine Studioarbeit irgendwas mit in deinen jetzigen Live-Alltag irgendwie auch mitnehmen können? Oder findest du, das sind eigentlich so zwei Paar Schuhe?
Nee, finde ich schon. Also einiges mitnehmen können. Ich würde nicht sagen, dass das unterschiedliche Dinge sind. Das ist schon dasselbe. Die Umgebung ist dann eine andere und die Anforderung ist ein bisschen eine andere. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe da sehr viel mitnehmen können. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll mit EQing, mit was bedeutet das, wie platziere ich Mixe, wie platziere ich was im Mix, was kriegt welchen Platz, wie schiebe ich es nach vorne, nach hinten. Das habe ich schon im Studio gelernt.
Sind ja im Prinzip irgendwie auch so die Basics, wie man es dann live umsetzt, ist ein bisschen anders. Und die Möglichkeiten sind ja heutzutage auch nochmal andere geworden, ne? Durch die Komplexität der Mischpulte und Snapshot-Automation und so weiter und so fort, dass man halt Abhängigkeiten schaffen kann.
Ja.
Durch Sidechaining und so weiter und so fort, Plugins. Das ist dann ja eben auch schon sehr nah eigentlich an der Studioarbeit dran.
Korrekt, voll. Mittlerweile ist es so. Ich habe noch angefangen im Live-Sektor, als das alles noch irgendwie nicht, als das noch nicht so war. Es ist spannend, so diesen Übergang auch mitzubekommen zwischen, spielen heute 4 Bands und du hast 8 Kompressoren und da wird auf dieser H3000 wird halt umgesteckt. Als lokaler, betreuender FOH-Betreuer hast dann irgendwie Inserts umgesteckt. Und zu den Leuten gesagt, schreibt euch mal Settings auf. Und das war halt, da war auch die Anforderung noch eine ganz andere.
Ja.
Fand ich eben auch spannend, so diese Entwicklung mitzubekommen.
Absolut, ja, voll. Also zum einen auch so ein bisschen limitierter zu arbeiten, ne? Also das war ein, also klar, früher hatte man keine Wahl und man hat sich vielleicht auch gewünscht, eben nochmal mehr Kompressoren oder Effekte oder so zu haben. Und mit 8 Kompressoren war man da ja schon ganz gut aufgestellt.
Ja, stimmt.
Je nachdem, wo man halt war, ne? Aber so in kleineren Clubs, naja, so ein Viererstreifen-Gates, Viererstreifen-Kompressoren. Mhm. Und vielleicht war aber auch ein Insert-Kabel kaputt, da musst du mal gucken, wie man
wurde kaputt. Zwischen
oder
Soundcheck und Show.
So. Mhm. Und Settings abmalen oder irgendwann gab es dann ja Digitalkameras, mit denen man sich dann die Settings irgendwie abfotografiert hat.
Das stimmt, ja.
Da muss man nur gucken, dass das Foto scharf wird. Und man weiß, in welchem Kanal man gerade ist. Mhm. Okay, aber das heißt, du bist dann auch irgendwo quasi als lokaler Techniker in Clubs auch gewesen?
Ja, lange. Auch da vielleicht noch mal ganz kurz zurück, so weil du gefragt hast wegen Studio. Ja, selber Studio und dann aber da relativ schnell raus, weil natürlich auch irgendwie die Notwendigkeit da war, Geld zu verdienen. Und es sich sehr schnell rauskristallisiert hatte, dass es im Live-Sektor mehr Möglichkeiten gibt, um Geld zu verdienen. Und genau. Sehr lange Zeit oder einige Zeit dann irgendwie so Kongresse, Industriesachen hier gemacht. Darüber in Venues gearbeitet, 2 oder 3 verschiedene Venues hier in Wien, alle relativ klein.
Welche waren das?
Das war das WUK, das Flex.
Ja, das kenne ich.
Die beiden eigentlich hauptsächlich. Und dann immer wieder so gesprungen bei anderen, die es noch so gibt in Wien. Dadurch viel gelernt und ich war 8 Jahre lang in einem Theater, Sommertheater, Seefestspieler Mörbisch heißt es. Das ist eine Bühne am See, wird nur im Sommer bespielt und wird nur mit einer Operette bespielt. Es war ein sehr cooles Team und technisch auch eine Spielwiese. Da gab es einen Sounddesigner, der sehr lange Zeit Cheftechniker und Sounddesigner an der Staatsoper Wien war. Und der hat sehr früh angefangen, damals in Kooperation mit dem Fraunhofer Institut richtungsbezogenes Hören zu realisieren. Die Bühne ist so 60 Meter breit. Und das war dann sehr interessant und sehr spannend. Es war eine, ja, gute Crew, gute Umgebung, um sich mit Sound zu beschäftigen.
Hattet ihr damals irgendwie auch schon irgendwie so so eine Art 3D-Audio-Setup oder hat er das alles versucht, irgendwie Stereo zu machen und über Laufzeiten?
Das waren ganz verschiedene Lautsprechersysteme, die in dem Bühnenbild verbaut waren. Also es war kein Stereosystem. Es gab auch ein Stereosystem, das aber eigentlich nur für das Orchester zur Verfügung stand.
Ja.
Der Rest, alles was Solisten und Schauspieler betrifft, war wirklich dezidiert über verschiedene Lautsprechergruppen oder Lautsprechersysteme, die in Gruppen zusammengeschalten wurden, realisiert. Genau, das wurde alles im Endeffekt über Laufzeiten und über Pegel realisiert.
Ja.
Sehr spannend, aber damals schon, weil das eben in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut so ein, das gab's nicht so. Das hat niemals gemacht so. Ich weiß noch, er war auch Sounddesigner bei den Bregenzer Seefestspielen. Wir und die Seefestspiele Bregenz hatten dieses System, das gab's sonst nirgends. Und wir waren halt immer Beta-Tester. Es kam was Neues raus, kam eine neue Version raus und wir waren Beta-Tester. Wir haben dann quasi rausgefunden, hey, das funktioniert jetzt nicht. Wenn ich von Richtungsgebiet, das war alles in Richtungsgebiete verschachtelt, wenn ich von Richtungsgebiet 3 in 1 blende, dann ist der eine Lautsprecher noch drinnen, dann spielt er noch mit, weil dem irgendwie der Referenzpunkt fehlt. Es geht jetzt ein bisschen zu sehr ins Detail, aber es war eben cool, weil ich musste erstmal verstehen, worum geht's hier, was wollen wir hier überhaupt machen? Mhm. Warum eigentlich? Wofür? Also was ist der Benefit davon? Und darüber hinaus, wie wird es realisiert? Wie arbeite ich am Mischpult? Was bedeutet das für mich am Mischpult, dass ich das dann übergebe? Und was passiert auf diesem zweiten Mischpult, das es damals gab? Das heißt Richtungsmischer. Es gab ein konventionelles FOH-Pult und über dieses Pult haben wir dann statische und dynamische Quellen an den Richtungsmischer übergeben. Der Richtungsmischer konnte dann die Blendung machen, also konnte Bewegungen machen und genau.
Finde ich auch spannend, klingt irgendwie auch gerade irgendwie so zu der damaligen Zeit irgendwie so als Beta-Tester vom Fraunhofer-Institut da was hingeknallt zu bekommen sozusagen. Ja, wahrscheinlich auch ziemlich spannend. Dann nochmal Klassik, ne? Auch mit Gesang, Operette ist ja dann, wenn ich es richtig verstehe, im Prinzip ja auch so eine Art gesungenes Theaterstück, wenn man so möchte.
Korrekt, ja. Ist so das, ich sage immer so, das bisschen Vorgänger von Musical.
Okay, aber auch immer noch kein Rap auf jeden Fall.
Das ist kein Rap.
Das ist kein Rap. Aber du hast es. Aber nachdem, also dieser Sounddesigner hat quasi das File aufgesetzt und du hast es operated oder hast du dann auch am Pult quasi das mitentwickelt, den Sound irgendwie für dieses Orchester und so weiter?
Wir haben das im Team zusammen erarbeitet. Der Sounddesigner hat quasi das Lautsprecherdesign erstellt und eingestellt und wir haben das dann im Sommer betreut, natürlich in seinem Sinne und unter seiner Anleitung, aber betreut und gemischt haben wir das dann, genau, im Team zusammen. Spannend war so für mich damals zu sehen und auch jetzt im Vergleich, wenn ich jetzt Systemleuten zusehe beim Einmessen, hat der Professor Fritz, so heißt er, um ihn beim Namen zu nennen, Wolfgang Fritz, hat es damals halt alles mit Gehör und Gefühl gemacht. So, das bestimmt Phase nicht gestimmt, aber es war egal. So, weißt du, es war so, hey, spiel mal Lautsprecher 63 mit 65 zusammen übers Funkgerät und dann so, mach 65 1,5 Millisekunden später.
Ja.
Und du hörst es und denkst dir so, hey, okay, ja, was, 1,5 Millisekunden, was soll so, aber hat dann eine Zeit gebraucht, bis ich seine Vision verstanden habe und in neben ihm stehen und das anhören, was er macht, wurde es dann klar, wohin er will und warum er das macht. Und das war dann sehr spannend. Ja. Fand ich dann sehr, sehr cool.
Ja, das glaube ich. Bei so vielen Lautsprechern kann wahrscheinlich auch einfach nicht mehr so richtig die Phase stimmen, ne? Wenn man so viele verschiedene Orte hat, wo die stehen, genau. Und so, dann muss man es, glaube ich, auch mit dem Gehör einfach machen. Aber also würdest du sagen, dass er für dich irgendwie auch so eine Art Mentor war oder Vorbild?
Doch, ja, würde ich schon sagen. In einigen Betrachtungsweisen, ja, definitiv. Voll.
Du hast dann ja aber trotzdem einen ganz anderen Weg eingeschlagen, ne? Bist dann nicht weiter in Richtung Klassik gegangen? Oder wie kam es dann, dass du jetzt ja eigentlich größtenteils so Hip-Hop-Acts mischt?
War immer schon meine Musikrichtung, war immer schon das, wo ich hin wollte. Der Ausflug über die Klassik war eigentlich war eine Gelegenheit und ein Ort für mich zu lernen. Ziel war eigentlich schon lange mit Bands unterwegs zu sein, Touring, Popularmusik, Rap. Und erst als es für mich dann okay war, einfach das zu machen, was ich gerne mache, egal wo, egal ob ich jetzt wohin auch immer laufe und das mache, ob es hier in Wien ist oder irgendwo stationär ist, erst dann ergab sich die Möglichkeit, irgendwie auf Tour zu fahren. Es war eigentlich spannend, so, dass so. Das klingt jetzt so ein bisschen cheesy, aber so, na, wenn du es gehen lässt, so, dann kommt es auf einmal und so war es dann auch. Also genau, damals war das dann eben so, dass die Twin Towers, mit die ich schon lange kenne, die halt auch so in Österreich, in Wien Rap, damals mit Super City Sound System, Wax Solutionist, diese ganze Gruppe sind alles Freunde geworden von mir und die Twin Towers sind damals nach Berlin gezogen. Wurden dann zur Liveband von Raff und da gab's dann den Bedarf an jemanden, der das technisch betreut und die haben dann an mich gedacht und haben mich gefragt. Genau.
Also muss man vielleicht noch kurz erklären, die Twin Towers waren quasi als Backing-Band, ne? Es sind eben Twins und der eine spielt Schlagzeug und der andere Gitarre. Und dann gibt es noch DJ Envy Moto, der auch schon seit damals mit dabei war. Ne?
Der war damals auch schon dabei, genau. Das stimmt, das ist so das Live-Setup, war immer schon das Live-Setup von oder seitdem ich da dabei bin.
Das war aber auch noch zu Zeiten, wo Raff selbst noch gar nicht so berühmt war, ne? Oder so RAF 3.0.
Genau, also ich bin eingestiegen nach diesen Alben, nach dieser Ära sozusagen, und bin eigentlich 2016 mit der ersten Palmen aus Plastik Tour, die damals eigentlich noch eine RAF-Tour gewesen ist, also announced wurde als RAF-Solo-Tour, dann kristallisierte sich aber raus, dass Palmen aus Plastik zum Erfolg wird, und dann wurde die Tour umgemodelt zur Palmen aus Plastik Tour. Genau. Das war so mein Einstand. Ich kannte ihn schon von früher, weil Wien ist jetzt nicht so eine große Szene. Man kannte sich, aber das war das erste Arbeiten, genau, mit ihm.
Das heißt, die Tour war eigentlich immer viel kleiner geplant. Du warst neu am Pult und dann ist die Tour ja eigentlich explodiert, oder? Also so in meiner Wahrnehmung war das ja schon eine ziemlich gut ausverkaufte Arena-Tour, oder?
Das war noch früher. Das war 2016. Die erste Tour war so maximal tausender Venues. So diese kleine Rutsche, die man halt in Deutschland fährt über whatever. Columbia Halle war das in Berlin, München Backstage, was war das noch, so FZW in Dortmund, das war die allererste Show, erinnere ich mich. Genau, so diese Rutsche war das. Und danach ging es halt von 2016 bis, jetzt haben wir 2025, knapp 10 Jahre, eigentlich mit diesem Projekt oder Projekten, die sich dann daraus entwickelt haben, durch. Ja. Genau.
Würdest du sagen, damit bist du durchgestartet?
Ja, kann man so sagen, wenn man das als Durchstarten bezeichnen will, ja. Voll.
Ja klar, also vorher halt erstmal kann man ja quasi so ein bisschen als Ausbildung sozusagen verstehen, wenn man sagt, ne, deine Erfahrung irgendwie selber Musik produzieren, auf der Bühne zu stehen, zu DJen, die SAE, dann alle Erfahrungen, die man so sammelt in so Clubs und kleinen Festivals oder so, dann dieses Sommertheater. Manchmal kommen die Sachen auch erst, wenn man auch wirklich irgendwie dafür bereit ist. Oder erinnerst du dich noch so an das Gefühl von der ersten Show da im FZW? Wie war dein Gefühl so?
Definitiv Druck. Also trotz aller Erfahrungen, die ich damals schon in meinem Rucksack gepackt hatte, war das halt, also war das Druck? Ja klar, es war Freude, aber auch Druck.
Ja. So ein Erwartungsdruck, den du da auf dir gespürt hast, weil du jetzt eingekauft wurdest und ihr euch noch nicht so gut kanntet irgendwie alle, also bis auf die Twin Towers?
Sehr ambivalent alles eigentlich. Es war sehr viel Freude dabei, jetzt irgendwie da zu stehen, da zu stehen, wo man stehen wollte immer. Freude, Druck, so kriege ich das hin. Ich weiß eigentlich gar nicht, was passiert eigentlich. Ich wusste, es gab keine Inputliste damals. Es gab, ich komme dorthin, wir quatschen im Bus, was machen wir? Wie sieht's aus? Okay, und dann let's go. So ein bisschen so wie du stehst, gehst in einen Club als Lokaler und weißt nicht, was heute Abend kommt. So war das Gefühl damals. Und deswegen hat es das für mich aber auch leichter gemacht, weil das kannte ich ja. Damals auch ohne Infrastruktur mitzuhaben. Diese Tour war alles lokal. Es gab zwei Antares. Nein, wie heißen die? Tascam? TA1? VP?
Diese Autotunes?
Ja, die? Ja. Genau, das war damals wichtig. Es war auch so meine erste Berührung damit. Die hatten wir dabei und das war's. Alles andere. Und natürlich, wir hatten ein Schlagzeug dabei. Und eine Gitarre dabei, ja. Aber alles andere war halt so, okay, let's go.
Gucken wir mal in dem Club irgendwie, was da so für Mikros sind, was für ein Pult da ist und wie wir das da so geht. Ne? Genau. Ich glaube, das FZW ist da ja aber auch immer ganz gut ausgestattet. Und war das schon quasi in dem neueren FZW, der so akustisch so völlig tot ist?
Mhm.
Ja. Naja, eigentlich ganz gute Voraussetzung, ne? Aber ich fand immer, das klingt da komplett anders als überall anders. Aber um einmal reinzukommen, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
War eigentlich sehr gut, war eigentlich super, dass wir dort gespielt haben, die erste Show. Weil wenn es jetzt in irgendeiner, genau wie du sagst, lebendigen Halle, lebendigeren Raum gewesen wäre, dann wäre das schwieriger gewesen für mich einzuschätzen, was passiert eigentlich.
Und das ist dann letztendlich irgendwie auch ganz gut verlaufen anscheinend, ne?
Ja, voll, die Show war gut, die ganze Tour war dann gut. War ein Herantasten auch, was erwarten die Künstler, wo wollen die Künstler hin? Und mit jeder weiteren Show ging es dann aber, wurde es dann klarer, was ist die Vision, wie soll es sein? So wie das halt so ist, du kennst es so, man muss auch so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, wohin wollen die? Die zeichnen das Bild, aber wie wie lasse ich das Bild aussehen sozusagen so. Das war mit jeder Show, als sich das dann herauskristallisiert, wo es hingehen soll, und ist dann auch immer besser geworden und hat Spaß gemacht so. Na gut.
Würdest du sagen, das war jetzt irgendwie immer so deine Vision oder quasi das, was du aus der Musik interpretiert hast, oder war das irgendwie auch immer so im Austausch quasi mit dem Künstler und so, ja, das muss irgendwie mehr so und so klingen, oder hast du da schon dein eigenes Ding gemacht einfach und das wurde dann abgestempelt?
Nein, also mir ist es schon wichtig, dass da ein Austausch immer stattfindet. So, ich sehe mich da als ausführende Hand, als Bindeglied zwischen Kunst und Technik, und der Künstler oder die Künstlerin schafft die Kunst, und ich versuche schon immer zu verstehen, wo wollen die hin, wie soll das aus, wie soll das klingen, um es dann so gut wie möglich umzusetzen. Aber natürlich ist immer ein bisschen eigener Geschmack, eigenes Gefühl dabei, und es ist auch schön, wenn man dann an einen Punkt kommt, wo die sagen so, hey, mach so, wie du es spürst. Dann machst du das dann so, wie du es cool findest. Dann merkst du so. Für mich ist das immer schön, daran merke ich so, okay, da ist ein Vertrauen da.
Und natürlich muss man irgendwie die Musik verstehen irgendwie, ne? Man muss es halt dafür irgendwie vielleicht auch im besten Fall selber gut finden. Die Musik vorher schon mal irgendwie gehört haben. Also nicht nur die Band, sondern vielleicht irgendwie auch das ganze Genre, um das zu verstehen und so. Und klar, das ist eigentlich dann irgendwie auch das größte Kompliment, finde ich, wenn sich die Künstler irgendwie so zurücklehnen können oder halt alle merken, okay, also der hat jetzt irgendwie schon gezeigt, irgendwie in verschiedenen Venues mit verschiedener Technik und so, ne, gerade auf so einer Tour, wo man kein Pult dabei hat oder gar keine Infrastruktur dabei hat. Wenn es da dann funktioniert und dann das Vertrauen da ist und man selber auch besser reinkommt und die Songs besser kennt und so, dann bringt es irgendwie nochmal ein bisschen mehr Spaß.
Definitiv.
Dann traut man sich aber vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr, ne?
Ja, voll. Dann ist das bis beim nächsten schon mal ein bisschen mehr Delays dabei zum Beispiel oder irgendwie.
Genau. Ja. Palme aus Plastik ist ja so ein Konstrukt zwischen Raf Camora und Bones von der 187 Straßenbande. Und da sind ja auch ganz oft noch ganz viele Kumpels von denen mit dabei, zum Beispiel Jizzes und Alex und Saphir und dann auch noch weitere.
Maxwell zum Beispiel.
Maxwell, sorry, genau, auch lokal immer mal wieder ganz viele Kumpels, die haben. Und ich kenne dich jetzt so als ziemlich gechillten Typen. Wie ist es denn für dich, mit diesen ganzen schweren Jungs irgendwie immer unterwegs zu sein?
Ist für mich ehrlich gesagt sehr spannend gewesen, weil es eine Welt ist, die ich nicht kannte. So, und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich damit auch, glaube ich, sehr wenig oder nie Berührungspunkte damit gehabt. Deswegen war es für mich spannend, und vielleicht hatte ich deswegen auch so diese Distanz, dass ich das irgendwie so entspannt handeln konnte. Also ich fand es dann ehrlich gesagt interessant und spannend zu beobachten, was hier passiert. Sehr naiv und blauäugig auch da reingegangen. Ich wusste es auch nicht so. Für mich war das alles so wie im Film.
Also genau. Dann eher witzig, das mit anzusehen sozusagen, dabei zu sein, aber in sicherer Distanz, kann man das so sagen?
Genau, und aber auch so mit diesem sichere Distanz und so auch so mit diesem, weil diese Distanz auch da war, mit einem gewissen Filter auch. Also beziehungsweise nicht mit dem Filter, den die haben, sondern ich mit einem neutraleren Blick darauf so. Wo man dann auch sagen kannst, okay, das ist jetzt gerade too much so. Was sie gerade macht, das geht eigentlich nicht.
Ich habe, das muss ich vielleicht kurz erklären, hier im Podcast manchmal Hilfe, und zwar von meinem Telefonsupport. Und da würde ich jetzt gerne mal einen Bekannten von dir einspielen.
Aha, Überraschung.
Da warten nämlich noch Fragen auf dich. Achtung, geht los.
Ey Mu, ich sitze gerade mit Berti zusammen, wir haben uns gerade ein bisschen Kopf zerbrochen, was wir dich fragen können. Eine interessante Sache wäre, wie oft hast du eine Kontrolle, wie wir sie ja zusammen zu dritt auch schon öfter erlebt haben, von Polizei oder Zoll auf Tour erlebt, so mit Backstage, Busfilzen und alles, was da sonst noch zugehört?
Also erst einmal danke für die Frage. Das war Gunnar Lose, seines Zeichens Lichtdesigner des Todes. Und Berti macht, glaube ich, auch Tourmanagement irgendwie bei Pub, richtig?
Ja, ist richtig. Mhm.
Naja, wie oft bist du denn so gefilzt worden?
Ich wollte gerade sagen, das könnte der Gunnar wahrscheinlich selber genauso gut beantworten wie ich. Ich weiß es nicht, ich hab keine Zahl, aber es waren, ich würde meinen, beide Hände reichen dafür aus.
gerade eben noch.
Nicht mehr als 10-mal, würde ich sagen.
Da kommen dann wahrscheinlich vornehmlich in München, wie ich mitgekriegt habe, einfach 50 Polizisten rein und 14 einmal den ganzen Backstage. Oder wie läuft das ab?
Also das war damals die, ich weiß gar nicht mehr in welchem Jahr das war, das war auf jeden Fall das Highlight von Polizeikontrollen. Das war damals in München in der Olympiahalle, als nach der Show, ja, wahrscheinlich waren es so 50, 60, 70 Polizisten Sondereinsatzkommando Backstage gestürmt haben. Ja, das war crazy. Das war eine crazy Situation, die man, ja, Backstage-Räume gefilzt, Busse gefilzt. Das war damals auch so ein bisschen eine Machtdemonstration mit, die natürlich auch von den Künstlern provoziert wurde. Aber da hat die bayerische Polizei auf jeden Fall mal kurz gezeigt, so ey, seid bei uns zu Hause. Wir können es euch unangenehm machen. Ich bin natürlich jetzt irgendwie persönlich davon betroffen, deswegen ist das irgendwie schwer zu sagen, aber meiner Meinung nach, aus meiner Perspektive, unverhältnismäßig wurde da agiert.
Ja, wenn du sagst, es sollte so eine Machtdemonstration sein, quasi, das ist unsere Stadt, spiel mal woanders. Ja. Oder gar nicht mehr.
Ja, voll. Ja. Mhm. Provoziert uns nicht. Also es war so irgendwie gefühlt so, die haben halt provoziert und dann hat die Polizei zurückprovoziert und oder sich verteidigt oder die anderen haben sich verteidigt, wie auch immer. Es war auf jeden Fall eine spannende Situation. Es gab noch andere Momente, als wir aus Wien nach München gefahren sind. Das war eine andere Tour. Und an der Grenze von Salzburg nach Deutschland quasi auch um 6 Uhr in der Früh geweckt worden sind und halt alle raus mussten, alle in den Container mussten, bis auf Unterwäsche da standen und wir durchsucht wurden. So. Ja, das war immer der Deutsche, das war eigentlich vornehmlich die bayerische Polizei. Ich weiß dann, ich tue mir da gerade schwer, irgendwie, was kann man erzählen, was kann man nicht erzählen, weil das ja doch irgendwie so privat ist. Ja. Lustige Situation, die ich vielleicht erzählen kann, war, wir fahren in die Schweiz und nach vielen Jahren schon immer wieder kontrolliert worden zu sein, fahren in die Schweiz, werden an der Grenze aufgehalten und du merkst ja, also man weiß ja, dass man über die Grenze fährt und dass es zu einer Kontrolle kommen kann und dann liegst du im Bett und du merkst so, wir bleiben stehen, ich wach auf, weil wir stehen bleiben, ich wach wieder auf, wir stehen immer noch. Ich denke so, hey, komisch, okay, ich gehe mal runter. Und dann gehst du runter und du merkst halt, es gibt irgendein Problem. Ja, und dann war das Problem aber keiner von den Künstlern oder Künstlerinnen oder von der Crew oder von den Freunden, die mitfuhren, sondern da war das Problem unter Anführungszeichen der Busfahrer, der irgendwie einen Strafzettel nicht bezahlt hat in der Schweiz. Und das halt dann irgendwie, also die wollten halt gerade den Busfahrer mit Handschellen abführen und das war dann eigentlich eine lustige Situation. Nach diesen ganzen anderen Situationen, wo es eigentlich immer, wo der Fokus immer auf wen anderen ist, war auf einmal der Busfahrer, der irgendwie kontrolliert wurde. Ja.
Ist alles gut versteckt, irgendwie was los? Also, achso, nee, der Busfahrer. Also,
ja, gut. Gute Strategie eigentlich. Ja, so, ne?
Braucht man
das so vorzuschieben, dann, okay, habt ihr, fresst das so und den Rest wird dann durchgewunken.
Ja. Wobei Busfahrer ist jetzt auch nicht ganz unwichtig, aber vielleicht kriegt man einen neuen. Das ist irgendwie immer noch leichter zu ersetzen als den Künstler zum Beispiel.
Ja, und ich meine, bei sowas ist ja dann auch, ja, dann bezahlt man halt die Strafe. So, da geht es ja um Geld. So.
Ja, klar, dafür wird man nicht abgeführt, das stimmt. Auf meiner Tour mit 187 waren wir auch in der Schweiz und sind dann, ich glaube, das war sogar die erste Show in Zürich und sind dann wieder zurück nach Deutschland gefahren. Mhm. Und als wir dann auch, ich meine, durch Bayern gefahren sind, wir sind mit 2 Bussen gefahren, einen Crewbus, einen Künstlerbus, wurde auch nur der Künstlerbus rausgezogen und gefilzt. Mhm. Also die wussten dann ganz genau, wer an welchem Bus sitzt sogar. Mhm. Was ich dann ganz spannend fand, dass sie uns als Crew quasi in Ruhe gelassen haben. Und ich sag mal so, es war was da, aber es wurde nichts gefunden.
Komisch.
Wurde geschickt versteckt. Ich glaube, es wurde auch mal in irgendein Reel oder so verpackt.
Mhm. Ich erinnere mich, ja. Mhm.
Ja, ich werde es jetzt nicht verraten, wo es versteckt war für zukünftige Fahrten, aber.
Man kann es ja vielleicht nachschauen. Man kann es ja irgendwie googeln. Findet man bestimmt.
Ja, und es gibt noch eine weitere Nachfrage hier von meinem Telefonsupport, nämlich Berti, den ich eben schon erwähnte, der auch eigentlich jahrelang als Tourmanager mit dabei war, ne? Mhm. Den hören wir jetzt.
So, hallo. Die Kooperationsfrage von Gunnar und mir hast du ja gerade schon bekommen. Ich habe aber tatsächlich noch eine. Und zwar würde mich mal interessieren, ob irgendeiner von den Knallfröschen und Gulaschgesichtern, die so zwischendurch mal im FOH rumwuseln, schon mal ans Pult gefasst hat und irgendwas runtergeregelt hat, weil er der Meinung, er muss da mal das Pult anfassen und den Regler bedienen.
Also ich glaube verstanden zu haben, dass die Frage ist, ob schon jemand reingefasst hat ins Pult. Dass jemand reingegriffen hat bei mir oder was runtergeregelt hat, ist nicht passiert. Das würde ich witzig finden, aber es ist nicht passiert. Ich erinnere mich an eine Situation von, dass Simon, der sehr lange ein Arbeitskollege von mir, der auch in dem Theater, mit dem ich auch im Theater gearbeitet habe, der hat Monitor gemacht sehr lange bei Palmas Plastik und auch bei 1&7 dann. Und der, bei dem ist das natürlich immer wieder passiert und da gab es die Situation, dass, ich glaube, ich kann es beim Namen nennen, dass Justus und Maxwell während der Show irgendwann hinter dem Pult stehen, als er gerade nicht da war, irgendwas irgendjemand verkabelt hat oder so, er kommt zurück zum Pult und sieht, wie die beiden hinter dem Pult stehen und einen Eimer Popcorn auf das Pult leeren. So. Also, weil sie ihn halt poppen wollten, weil sie mucken wollten, so, und haben ihn dann einfach so mit einem, er hat es so herzhaft lustig erzählt, dass sie ihn halt so angeguckt haben und dabei so gegrinst haben, so sie wussten, sie machen jetzt irgendwas, was sie nicht machen sollen. Machen sie aber trotzdem irgendwie so.
Und dann so genüsslich die Tüte Popcorn da ausgeleert.
Ein ganzer Eimer Popcorn wurde einfach so drüber geleert und er auch ein sehr entspannter Typ und hat das auch sehr entspannt genommen dann. Das war witzig. Das ist so die Story, die mir dazu einfällt. Sonst war da nie jemand und hat irgendwie reingepfuscht.
Was dir jetzt wahrscheinlich auch neu sein muss, weil du den Podcast noch gar nicht gehört haben kannst, weil ich noch keinen Release habe bis zu diesem Zeitpunkt, ist, dass es immer eine wiederkehrende Rubrik gibt. Und diese Rubrik heißt Schnellfragerunde. In dieser Schnellfragerunde sind nicht nur die Fragen schnell, sondern sollten auch die Antworten schnell sein. Let's go. Also, was war deine schönste Tour?
Kann ich nicht beantworten.
Was war deine? Oder willst du kurz nachdenken?
Ja, ist gut, kann ich nicht beantworten. Gibt's jede.
Jede, so gut. Was war deine anstrengendste Tour?
Jede.
Okay, sehr diplomatisch. Okay, 58er oder SE Electronics V7?
58er.
1176 oder Distressor?
Distressor.
Okay, du musst ein Output-EQ für eine PA einstellen am Mischpult. Machst du das mit Referenztracks, Virtual Soundcheck, mit Mikrofon oder mit Noise, Pink Noise?
Mit Referenztracks und Virtual Soundcheck.
Digico oder Avid?
Avid. All the way.
Okay, bei Gitarren-Amps, stehst du da eher live auf so Modeler oder konventionelle Amps?
Kommt auf die Anwendung drauf an. Ich würde sagen, konventionelle Amps. Ja.
Over- oder Underheads?
Overheads.
Und bei Overhead, Stereoabbildung vom Drumset oder sind es Beckenmikros für dich?
Stereoabbildung, würde ich sagen.
Mhm. Analog oder digital?
Sowohl als auch. Weiß. Digital.
Das ist eine fiese Frage.
Kommt drauf an, auf welchem Bearbeitungsschritt wir uns befinden.
Okay, was ist dir lieber, eine Festivalshow oder eine Arena-Show?
Festivalshow. Draußen.
Eine Festivalshow oder so ein kleiner Club-Gig?
Oh, schwierig. Kleiner Club-Gig.
Und lieber Festival-Headliner oder schnell rein, schnell raus, Nachmittagsband?
Kann ich beantworten, bevor die Frage ausgesprochen wird.
Das ist, glaube ich, irgendwie so ein Learning über die Zeit.
Ja.
Und würdest du sagen, Sound ist Kunst oder Handwerk?
Kunst ist auch Handwerk, beides, aber ist beides.
Was war dein letztes privates Konzert?
Chamber Groove. Chamber Groove ist eine Berliner, dass ich nichts Falsches sage, Highlife-Bands.
Das heißt, du gehst auch noch auf Konzerte privat?
Ja, wenig, aber ja. Eigentlich meistens Sachen, wo es mich hinschwemmt. Das ist das letzte Konzert, das mir an das ich mich jetzt bewusst erinnere. Ich war bestimmt noch auf was anderes. Ich war Farsight-Konzert auch. Es war danach. Hat mir weniger gegeben als ein Chamber Groove-Konzert.
Offensichtlich, ist so ein bisschen nach hinten gerückt im Gedächtnis. Okay, dann versuche ich mal ein bisschen aufzugreifen. Okay, also diese Digico und Avid-Frage, da steht aktuell 3-0 für Avid. Ist auch fies, weil ich nur Avid-User bisher hier im Podcast hatte. Ja. Wobei da auch schon die Antwort gefallen ist, okay, am Ende sind es irgendwie alles irgendwie nur Tools, aber du besitzt ja auch selbst eine Avid.
Ja, also das ist auch gar nicht wertend gemeint, dass das eine bessere oder das andere schlechter ist. Das ist, wie du sagst, so das Werkzeug. Und irgendwann habe ich persönlich mich halt darauf eingestellt. Und deswegen verwende ich das lieber. Wenn die Frage kommt, das oder das, dann würde ich mich für Avid entscheiden, ja.
Glaube ich, man kommt immer schneller irgendwie zu einem guten Ergebnis, einfach wenn man halt auf einer Plattform zu Hause ist, ne? Oder wenn man sich da gut auskennt. Klar, Digico ist natürlich auch super, habe ich auch schon mal dran gearbeitet. Aber auch da war die Frage, kriegen wir nicht vielleicht doch noch irgendwie eine SXL ran? Das war für den Red Bull Sound Clash 22 muss das gewesen sein, das erste richtige Konzert mit Publikum auch wieder, wo ich dann die Bad Moms J-Seite übernommen habe, weil ich eingesprungen bin. Und der Kollege Tropf, der hat sich da eine Digico SD10 mit Waves quasi hinstellen lassen, konnte aber selber nicht. Und dann war so, ja, okay, ich brauche da vielleicht ein bisschen Hilfe, was so Snapshot-Verwaltung und sowas angeht. Und dann hat das auch gut funktioniert. Also am Ende hat es gut funktioniert. Sind wir ehrlich, die Show war der erste vernünftige Durchlauf, weil wir halt vorher auch einfach super viele Probleme da hatten.
Red Bull Sound Clash.
Und Red Bull Sound Clash, genau, so kann man das auch einfach zusammenfassen. Aber zusätzlich war auch da mein Wunsch, dem wurde nicht so richtig entsprochen, da quasi einen FOH-Betreuer hinzustellen, der das Pult in- und auswendig kennt. So, das war dann auch so ein bisschen das Problem, wodurch dann die Recordings, die man bei so einer Probe normalerweise macht, mit denen man dann später arbeitet, nicht funktioniert haben. Also dann habe ich mir da stundenlang vom Monitorkollegen mit anderen Gains natürlich, aber stundenlang seine Files rüber kopiert und habe eine Nachtschicht eingelegt und so weiter und so fort. Und da sind ja viele Augen drauf, das wird live dann ausgestrahlt und im Nachgang hatte das jetzt, glaube ich, über 1 Million Views. Und da habe ich auch die Digico auf jeden Fall schätzen gelernt, aber es wäre jetzt auch, wenn ich die Wahl habe, bin ich auch immer bei der SXL. Mhm. Was magst du so an den Gitarrensound von konventionellen Amps oder ist es eher eine Soundfrage dann?
Ich hatte im Sommer den A-B-Vergleich zwischen einem Modeler und einem Amp. Und ja, gefühlt ist das irgendwie ein schöneres, natürlicheres Signal. Es steht und fällt natürlich immer damit, wer wie das verwendet. So, deswegen.
Voll. Wahrscheinlich irgendwie auch einfach, wie variabel der Sound sein soll, ne? Und wie steady quasi der Sound sein soll.
Oder auch, also, wo du bist, so wenn du jetzt eine kleine Clubshow spielst und Bühnenlautstärke ein Thema ist, dann würde ich auf jeden Fall für Modeler gehen. So, dann ist es für draußen natürlich geiler, wenn dieser Amp nicht mit 180 dB von der Bühne runterschreit. Dann freut man sich natürlich über diesen Modeler.
Und jeder Gitarrist hat schon mal das Argument gehört, ja, der klingt halt einfach besser, wenn er laut ist. Ich glaube ja, dem Mikrofon ist es ein bisschen egal, aber...
Mehr ist mehr. Ja. Vielleicht auch viel Psychologie dabei.
Ja. Ich meine, Lautstärke wird ja immer positiv irgendwie vom Gehör bewertet, ne? Deswegen ist es, also außer es ist zu laut und fängt an weh zu tun, aber ich habe mal von so einer Studie gehört, wo dann Probanden unterschiedlich laute Songs vorgespielt wurden und das waren zum Teil 0,1 dB Schritte und die Probanden wurden gefragt, welcher Song oder welche Version klingt besser.
Die laute natürlich.
Genau, also selbst bei diesen 0,1 dB-Schritten war das Ergebnis irgendwie klar. So, ne? Und das kannst du natürlich irgendwie auch gut mit so einem Gitarren-Amp, naja, der klingt dann halt lauter, ja, ist, weil er lauter ist gerade.
Naja, okay.
Wahrscheinlich sage ich jetzt aber auch noch ein bisschen was Falsches, weil die Endstufe da vielleicht irgendwie auch noch ein bisschen harmonische Obertönenverzerrung macht oder so. Aber genau, ja. Ist halt beides irgendwo seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, rein klanglich ist so ein Amp irgendwie schon immer irgendwie geiler, weil das ja nun mal der Ursprung ist, ne? Also Modeler versucht ja auch nur das nachzubauen.
Korrekt. Hat seine Vorteile, aber versucht halt was nachzubauen, das es ja eigentlich schon gibt.
Ja. Was macht es für dich dann aus, so eine Show auf dem Festival zu haben oder in einem kleinen Club?
Ich habe die Frage so beantwortet, wahrscheinlich, weil ich gerade aus dem Sommer mit vielen Festivals komme. Wenn ich jetzt eine Clubtour gespielt hätte, würde ich die Frage vielleicht anders beantworten. Aber nichtsdestotrotz, diese komprimierte, kompakte Energie in einem kleinen Raum mit viel Nähe zu den Menschen, die das performen, ist, finde ich, ehrlicher. Und dieser Austausch von Energie funktioniert da für mich persönlich besser. Das andere ist auch schön, wenn da irgendwie 20.000 Leute stehen und die alle diese Energie liefern, ist es was anderes, aber ich habe das Gefühl, dass diese Intimität, diese Nähe in einem kleinen Club für Musik, für meine Interpretation, was ist besser, was ist schlechter, ist das mir das lieber.
Obwohl ja meistens dann die Voraussetzungen, guten Sound zu machen, auch eher schwieriger sind, ne?
Ja. Ist anders, aber ist anders, ja. Voll.
Nimmt man halt gerne in Kauf dafür, dass es halt eine krasse Show wird eigentlich. Ne?
Komplett. Du arbeitest halt anders, du machst Dinge anders, aber dafür kannst du dir sicher sein, dass sich das anders anfühlt, wenn du da drin stehst.
Ganz interessant ist eigentlich auch, dass die Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, oft auch sagen, sie würden lieber mit der Nachmittagsband kommen, schnell rein, schnell raus sozusagen, weil so als Headliner warten da ja nochmal andere Schwierigkeiten auf einen.
Das ist eine rein persönliche Entscheidung, weil das ist natürlich für das Arbeiten, für die Show bezogen, meist geiler, den Headliner oder Co-Headliner-Slot zu bespielen. Aus persönlicher Sicht bedeutet das aber, wenn du Headliner auf einem Festival bist, bedeutet das, du baust im Worst Case um 6 Uhr morgens ein, zwei, drei Stunden. Und danach wartest du 12 Stunden, 10 Stunden, bis danach das Konzert um 0 Uhr beginnt. Und es fühlt sich so an, als wäre das vorgestern gewesen, als du das aufgebaut hast und dann wieder dorthin gehst. So diese, auch wieder, es ist ja Energie und diese Energie zu halten und dich wieder in diesen, oder dich in diesen Status zu bringen von, okay, wir feuern das jetzt ab, ist nach einem langen Tag anstrengender als, ey, wir kommen um 13 Uhr rein, spielen um 16 Uhr und sind um 18 Uhr am Catering und sind fertig.
Man bleibt irgendwie quasi mehr, also man bleibt warm, ne? Man ja. Macht es halt einmal, zieht einmal durch.
Ja.
So, ich finde es auch schwierig. Dann, wie du schon sagst, irgendwie man hast halt den ersten Feierabend des Tages und weißt, okay, Changeover ist halt in 10 Stunden, in 12 Stunden.
Genau.
Da auch dann diesen Fokus und die Energie irgendwie quasi wieder aufzubauen. Mhm. So, das kommt dann schon noch irgendwie von alleine auf jeden Fall, aber den ganzen Tag über kannst du jetzt halt auch nicht so richtig was machen. Also, oder legst du dich dann nochmal schlafen?
Ja, das ist, also, das muss man vielleicht auch erklären, weil die Leute, die zuhören, vielleicht das auch gar nicht selber so miterleben, aber ja, man legt sich dann schlafen, aber man muss sich das so vorstellen, dass du dann meistens ja mit einem Bus unterwegs bist und der Bus parkt an einem Ort, der nicht leise ist, weil untertags spielt ja um 15 Uhr die 15 Uhr Band, die früh rein und die spät rein und früh rausgehen, und du kannst auch nicht wirklich schlafen, also nach 3-4 Tagen, nach 3-4 Festivals kannst du irgendwann schlafen, weil du einfach so erschöpft bist. Aber bis dahin ist es ja kein, das ist ja kein erholsamer Schlaf. Das ist ja aus der Not gedrungen, jetzt zu schlafen, weil du jetzt irgendwie schlafen musst. Es ist so, genau, so, vielleicht kann man das vergleichen mit Sportlern, die irgendwie sich, mit einem Fußballspieler, der sich zum Fußballspiel aufwärmt und das zwischen Aufwärmen und Spiel ist aber nochmal ein halber Tag dazwischen. So, musste ich wieder aufwärmen. So, weißt du, es fühlt sich an wie zweimal, alles zweimal zu machen.
Ich habe immer auch totale Probleme, dann nochmal wirklich einzuschlafen. Meistens ist es eher so ein Dämmerschlaf und nach einer Stunde habe ich keinen Bock mehr. Mhm. Aber ich rede mir dann immer ein, es ist ja trotzdem irgendwie Erholung. Da mal kurz ein bisschen runterkommen, jetzt nicht mit Leuten quatschen und so. Aber klar, viel besser wäre es im Prinzip, eine ganze Nacht durchzuschlafen. Und das Problem ist ja auch oft dann, dass du ja auch gerade von einem anderen Festival kommst, wo du ja auch vielleicht erst um 0 Uhr gespielt hast, dann bis 1:30 inklusive Abbau, bis man dann schläft, ist es halt auch locker 3. Und dann stehst du 2,5 Stunden später wieder da, baust das Pult auf und so. An dem hat es halt meistens irgendwie so, klar, versuche ich halt so viel wie möglich irgendwie morgens abzuarbeiten, dass auch irgendwie alles gut ist, wenn man die Chance hat, irgendwie einen Soundcheck zu machen oder einen Linecheck, irgendwie wenigstens die PA zu hören. So zu checken, dass mit dem Pult alles cool ist, Setliste drin ist und so. Und dann ist ja eigentlich cool. Aber ich gehe das über den Tag auch immer mal wieder das Pult besuchen. Zum einen, um zu gucken, ob es noch an ist, ob es irgendwelche Fehlermeldungen gab.
Lustig, verstehe ich. Ich kenne das, ich habe das auch gemacht. Dieses Jahr war das erste Jahr, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Dieses Jahr habe ich das Pult zwischen Aufbau und... Also bei Festivals, bei Single-Shows ist es wieder ein bisschen was anderes, aber bei Festivals habe ich das Pult nochmal schlafen gelegt.
Ah ja, okay. Ja,
ich lasse die dann. Also ich denke mir dann immer so, ist ein Computer, der muss jetzt nicht die ganze Zeit durchlaufen. Ich komme dann irgendwie so 2 Stunden vor der Show und aktiviere das System mal wieder und schaue, ob es so, dass wenn, also dass ich weiß, ich habe noch genug Zeit, um das neu aufzusetzen. Im Worst Case. Was jetzt nicht passiert ist, klappt was auf. Holz, aber das ist spannend. Ich habe das früher auch gemacht und bin untertags immer wieder mal hingelaufen. Jetzt, dieses Jahr, vielleicht ist es auch ein Zeichen, dass es zu viel ist, was ich persönlich gemacht habe, war es mir egal. So, ich mache das in der Früh, schalte es aus, komme abends wieder.
Ja, ist natürlich immer auch so in puncto Staub und Lüfter laufen den ganzen Tag und Hitze und so. Mhm. Wenn ich mal in der ersten Reihe stehe, sozusagen irgendwie in der Nachtshow habe, dann ziehe ich eigentlich das Pult halt immer auch auf jeden Fall immer nach hinten, so dass es nicht in der Sonne steht. Lass es laufen, lass es auch offen, deckt es halt nicht ab. Ja. Nur so ein bisschen irgendwie so, dass sich vielleicht nicht so viel Staub irgendwie ablegt. Und grundsätzlich habe ich schon irgendwie auch das Vertrauen in das Pult, dass es läuft. Aber meistens mache ich dann je tagsüber nochmal irgendwas. So irgendwie finde ich das so irgendwie auch ganz okay. Also
ist es ja auch, aber dann ehrlich gesagt so ein bisschen ein persönlicher Zeitvertreib, weil einem langweilig ist, dann geht man nochmal hin und macht dann das oder das oder das nochmal. Ja. Genau. So ehrlich dürfen wir schon auch sein. Ist lustig, weil du es ja auch gerade meintest mit zurückziehen. Ich habe auch irgendwie angefangen, das Pult zurückzuziehen aus diesen Gründen, auch wenn es regnet, dass es quasi safe ist, aber auch aus dem Gedanken, dass ich es irgendwie mittlerweile komisch finde, dass das da vorne steht den ganzen Tag. Guck mal, da kommen 5 andere Bands, die jetzt alle irgendwie in zweiter, dritter Reihe stehen müssen, nur weil der Headliner sein Pult vorne ist. Das ist so Ami-mäßig, weißt du? Die halt irgendwie so, ich denke mir so, ich bin nicht da. So, das ist alles auf Rolle, ich kann es nach hinten rollen. Die Leute dürfen auch in die erste Reihe stehen, die am Nachmittag spielen und so. Ich muss das nicht besetzen, ich finde das übertrieben. So, das
finde ich auch. Ja, also man muss halt vielleicht so ein bisschen auf quasi Pultverkehr achten, wann kommt wer rein und was ist. Mhm. Ja, aber meistens hast du ja auch, also spätestens, wenn die Band vor einem spielt. Selbst da hätte man ja auch noch Zeit, das Pult komplett aufzubauen oder was weiß ich so, ne?
Genau.
Und sich da halt so in den Weg zu stellen. Fand es krass, dazu so eine kleine Anekdote. Ich sag jetzt, ja, kann man eigentlich sagen, ne? Oder? Papa Roach haben beim Wacken Festival gespielt, wo ich dieses Jahr auch war. Quasi mit 2 Acts und am Freitag haben sie gespielt. So gegen 21 Uhr oder so und hatten halt, ich weiß nicht mehr genau welches, aber ein sehr großes Digitalpult mit sehr vielen Racks auch dabei und Kabelkisten und System-Rack und was weiß ich. So. Und die haben halt natürlich zum einen viel Platz weggenommen. So, ja, okay. Dieser Wacken FOH, der ist auch gar nicht mal so groß, wie man denkt. Also auf den Mainstages sind halt 2 Bühnen, die halt immer im Wechsel spielen. Und es gibt halt ein FOH, in dem halt alle Pulte rein müssen dann. Das heißt, das war schon irgendwie, wurde dann recht eng. Und der Mischer von Demo Borgia, der stand halt ganz auf der anderen Seite. Und da war quasi auch der Eingang zum FOH. Und Papa Roach haben halt abgebaut. Und dann kam halt ein Stapler während des Konzerts, durch den Matsch gefahren. What? Und wollte diesen FOH halt abholen von Papa Roach. Und die haben das halt tatsächlich auch gemacht. Dieser Stapler ist halt so ein bisschen schräg irgendwie nur rangekommen, so dass er mit der Gabel quasi noch so ein bisschen in den FOH von Dimmu Borgir irgendwie reinragte. Und da haben sie dann halt die ganzen Cases irgendwie halt drauf gerockert. Und da dachte ich auch gerade, wo du meintest, so ja, so ein bisschen Ami-Style, wird kein deutscher Act einfallen, mit dem man nicht irgendwie quatschen kann. Oder niemanden einfallen, der da halt so mit so Ellbogen irgendwie halt durchläuft und sagt, ja, ja, das muss jetzt so sein.
Ja. Ja, ist krass. Also das finde ich krasse Story, weil vor allem ist es ja auch ein, also es gibt ja auch den Sicherheitsgedanken, dass es irgendwie nicht geil ist, mit einem Stapler im Publikumsbereich zu fahren. Das ist auch auf den meisten Festivals eigentlich auch gar nicht, das machen die Leute nicht so. Klar, aber dann wieder so, wenn halt dann der Headliner kommt oder halt der wichtige Ami-Act und sagt, wir müssen das machen, so dann lassen die Leute die Hosen runter und dann werden Dinge ermöglicht, die eigentlich nicht ermöglicht werden sollten. Jetzt könnte man sagen, also ist das jetzt irgendwie die Schuld von den, oder lastet man das den Bands an, die das fordern, oder lastet man das den Veranstaltern an, die das zulassen? So, es ist sowohl als auch, würde ich sagen, so, du musst es nicht fordern, du musst es auch nicht zulassen. So, ich weiß jetzt nicht mehr, was für ein Act das war. Also wir haben uns bei einem Festival den International Backstage geteilt und Teile unserer Crew waren duschen und kommen nach der Dusche zurück und durften, also stehen halt nur mit Handtuch an im Backstage-Bereich und durften aber nicht in den Backstage-Raum, weil der Ami-Act jetzt gleich vorbeikommen könnte. Und da denke ich mir halt so, okay, ich kann es nachvollziehen, dass man als Act das fordert, wenn man das will, ist alles gut. Aber dann muss ich als Festival oder als Veranstalter dafür sorgen, dass die anderen auch noch ihren Space haben, wenn ich schon so viel Space dem anderen gebe.
Ja, voll. Oder man gibt den Headlinern dann eben halt nochmal einen separierten Backstage oder
genau,
so.
Genau, das meine ich, genau.
Ich glaube, kann mir aber auch vorstellen, dass das wahrscheinlich oft gar nicht von den Künstlern selbst kommt. Vielleicht manchmal schon auch, aber das ist auch oft so die Managements oder Tourmanagement, so dass es halt eher so aus der Ecke kommt. Gerade irgendwie halt oft, muss man leider sagen, irgendwie bei den Amis, dass da wahrscheinlich auch so ein Service-Gedanke dabei ist, seine Künstler halt so gut wie möglich irgendwie in Watte zu packen, dass sie halt nichts mitkriegen. So, aber du hast total recht. Die einen, die es fordern und die anderen, die es zulassen. Und ich würde sagen, dass man als deutscher Act da wahrscheinlich auch nicht mit durchgekommen wäre. Andererseits hätte man es vielleicht auch einfach nicht gefordert. So.
Ja, voll. Ich finde es halt teilweise wirklich übertrieben. Ich meine, im Endeffekt, es klingt jetzt irgendwie komisch oder negativ, aber im Endeffekt machen wir Konzerte. Weißt du, ich meine, so, das ist nichts. Da ist, also, niemand stirbt. Niemand wird operiert. Es ist, alles sind hier zum Spaß haben. So, man muss jetzt nicht irgendwie sein Ego irgendwie. Kann man.
Ja.
Aber dann sagt das eigentlich viel mehr über einen selber aus als über alles andere.
Ja, das ist doch hier irgendwie ein schönes Schlusswort. Ich muss jetzt hier leider einmal kurz diesen Teil unterbrechen, denn wir haben uns ein bisschen verquatscht und das ist ein bisschen zu lang geworden für eine Folge. Deswegen splitte ich hier diese Folge in zwei Teile und nächste Woche könnt ihr dann den Rest des Gesprächs mit Mo hören. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Es wird auf jeden Fall etwas nerdig. Wir nerden über Kompressoren und Laufzeiten und manuelle oder automatische Delay Compensation in Mischpulten. Dabei viel Spaß. Und hier könnt ihr ja schon mal ein paar Ausschnitte aus der nächsten Folge hören.
Ich merke, ihm freut es dann auch, wenn er selber mal hinter Pult steht und selber mal eingreifen kann. Das ist schön so und ich lasse das auch sehr gerne zu. Ich freue mich da auch drüber. Und wenn es mittlerweile denke ich so, ich versuche auf dieser Ebene dem Instrument seine Stimme zu geben. Wie viel Verantwortung habe ich denn eigentlich so? Weil wenn ich das verkacke, so, da hängt alles daran irgendwie so.
Ja, so ein bisschen zwiegespalten. Wie mikrofoniere ich das? Also versuche ich schon ein bisschen mehr über die Kessel auch zu kommen oder ein bisschen weiter rauszugehen?
Darf man auch gern den Mut dazu haben, einen Fehler unter Anführungszeichen zu machen, wenn es besser klingt?
So vom Klangcharakter irgendwann gemerkt, okay, es braucht halt irgendwie einfach so einen asozialen Metal-Trigger-Kick.
Squashen, also komprimieren, zu viel komprimieren. Ist auch so der Anspruch der Künstler, das so studiomäßig wie möglich live klingen zu lassen.
Wenn man jetzt halt die Mikros so aufeinander zieht, zeitlich auf der Input-Ebene und dahinter dann nochmal Processing auf den Gruppen hat und so. Wo zieht man sich das irgendwie zusammen?
Und ich denke, irgendwas ist komisch, irgendwo hakt es gerade. Mir war aber gar nicht bewusst, was es ist.
Ich kann nicht mehr ohne leben, um ehrlich zu sein.
Es war ernst, klar, ich habe es auch ernst genommen, aber ich musste auch so ein bisschen schmunzeln und nicht so. Das war dann so, ich kann jetzt nicht lachen, weil das ist für den...
So, das war's für heute bei Solo in Place. Ich schalte jetzt wieder zurück auf PFL. Bleibt mir noch meinen Dank auszusprechen an Mu selbst, an meinen hervorragenden Telefonsupport Gunnar und Berti und ihre Fragen natürlich. Habt ihr auch noch Fragen an Mu oder Fragen, die ich in den nächsten Folgen mit einbauen kann oder Gastwünsche? Schreibt sie in die Kommentare. Liked diesen Podcast und empfehlt ihn weiter. Helft mir dabei, ihn in den nächstgrößeren Club zu stellen. Ihr findet mich auf Instagram unter CL Audio Klangoptimierung und wer sich für meine Workshops oder 1:1 Coachings interessiert, empfehle ich meine Website cl-audio-klangoptimierung.de. Dort findet ihr alle Infos. Und ab jetzt hört ihr jeden Montag eine neue Folge. Vielen Dank für euer Interesse. Ich ziehe jetzt hier den Stecker und sage Tschüss.